Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne und somit natürlich auch zur Biershow der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
So, da sind wir wieder, diesmal wieder an einem oder unserem turnusgemäßen Aufnahmetag, also alles wie immer. Und wir sind das erste Mal bei einer Brauerei namens Einbecker. Da muss ich ein bisschen mehr zu erzählen. Die gibt es nämlich schon ziemlich lange, weil das Einbecker Bier ist seit 1378 bekannt. Da gibt es eine Urkunde drüber, die über einen Bierverkauf berichtet. Auch liegt der Ursprung des Bockbieres genau hier, nämlich in Einbeck. Die haben Bockbier erfunden. Mit der Vergabe des Stadtrechts 1240 durch die Söhne Heinrich des Löwen war auch ein Braurecht für die Bürger verbunden. Das dort gebraute obergärige Bier galt als Luxusware und wurde über weite Strecken, unter anderem bis nach Italien, exportiert. Um die dafür nötige Haltbarkeit zu erreichen, braute man es mit einer ungewöhnlich hohen Stammwürze. Und das Resultat war ein schweres, alkoholreiches Bier, was damals wahrscheinlich bedeutete, dass es so circa 5% hatte. Also nicht wie die heutigen Bockbiere, weil alle Biere hatten damals eher 2% und nicht 5% wie heute. Es hat sich also alles ein bisschen nach oben gelevelt sozusagen. Und 1521, am 17. April, ist verbrieft, da soll wohl Martin Luther von Herzog Erich auf dem Reichstag zu Worms einen Krug Einbecker Bier erhalten haben, worauf er gesagt haben soll, der beste Trank, den einer kennt, der wird Einbecker Bier genannt. So. Auch der Hof der Wittelsbacher in München ließ sich 1555 aus Einbeck beliefern, bis man dann 1773 das erste bayerische Hofbräuhaus gründete, um selbst Bier zu brauen. Das hat aber nicht geklappt. Das hat nicht funktioniert. Und was macht Bayern, wenn was nicht klappt? Ja, dann, wie heute auch, dann geht Hoeneß durch die Bundesliga und kauft den anderen Verein die besten Spieler weg. Und genau so haben die Bayern das damals auch schon gemacht. Die haben einfach den Elias Pichler vom Einbecker Hofbräuhaus abgeworben. Und fortan wurde sein einpöckisches Bier, wie man das damals nannte, in München gebraut. Und dann wurde aus dem bayerischen, aus diesem einpöckisch wurde dann im bayerischen Dialekt Uanpock. Und daraus wurde dann im Laufe der Zeit die Bezeichnung Bockbier. Einbecker Bier ist also der Ursprung aller Bockbiere. Wegen des hohen Alkoholgehalts des Bockbiers war es innerhalb der Hanse begehrt und wurde verschifft bzw. exportiert. Also richtig bekannt wurde das. Der Bierexport war derartig bedeutend, dass beispielsweise in Hamburg mit dem Einbeckschen Haus eine eigene Umschlagmöglichkeit geschaffen wurde. Ja, 1794 wurden dann alle Braurechte zusammengefügt und dann entstand da die einzige Stadtbrauerei draus, die noch übrig geblieben ist. Und dann ist das eben das, was dort heute ist, das heutige Einbecker Brauhaus. Wir haben es hier mit dem Einbecker Mai-Urbock zu tun. Das ist ein saisonales Bier, wie der Name Mai-Urbock schon vermuten lässt. Wir haben es hier mit einer Stammwürze von 16,2 zu tun, 6,5 Alkoholvolumenprozente. Ich würde mal sagen, wir öffnen mal dieses Bier. Übrigens, diese Flasche gibt es auch schon seit 1800 irgendwas. Genauso. Hat sich nicht geändert seitdem.
Wow.
So.
Oh ja.
So. So, relativ dunkel kommt es ins Glas. Ja, das ist dunkler Bernstein, aber wirklich dunkler Bernstein, aber Bernstein. Sehr schön. Sehr schöne Farbe, finde ich. Sehr schick.
Schön, schön.
Nicht? Findest du nicht? Schöne Farbe?
Doch, doch, schön bernsteinig, ja, auf jeden Fall.
Ja. So, dann verriechen wir mal. Süßliche Malznoten. Also malzig halt.
Ja, aber hat auch irgendwie was von, jetzt hast du gesagt Wein, aber so Trauben, ne?
Ja, total. Traubenmost, oder?
Ja.
Ja.
Wow, das habe ich jetzt nicht erwartet beim Bier.
Hat ein bisschen mehr Körper als die normalen normalen norddeutschen Biere. Das ist so zwischen den süddeutschen und den norddeutschen, ein bisschen wie Dithmarscher, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Körper als Dithmarscher. Also tendenziell. Und hat auch diese Weichheit, wie wir hoffentlich gleich feststellen werden. Ja, es hat auch was Süßes irgendwie.
Ja, sehr süß. Mehr so Richtung Honig, Karamell.
Ja, ja. Der Farbe entsprechend. Ich finde die Flasche übrigens sehr wiedererkennbar, weil sie gibt es so sonst nicht. Ist interessant. Dieses Süße und Honig, tüdelige, ne? Das ist ja, spricht ja eher für süddeutsche Biere.
Mhm.
Ich finde aber auch, dass es so eine Frische hat.
Ja, ja.
Was ja eher für norddeutsche Biere spricht.
Stimmt.
Es hat auch irgendwas rauchig. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, was es ist.
Hm. Es ist interessant, dass du Frische sagst, weil für mich, also das riecht doch eher irgendwie nach dunklen Früchten.
Ja,
nach,
ja, das ja.
So schwerem, schwerer Süße. Aber ja, irgendwie ist es trotzdem auch noch
so ein Hauch. Tja,
mal schauen, ob es auch so süffig ist, wie es...
Werden wir gleich feststellen. Ist so ein Hauchrauch oder irgend so. Weiß nicht. Interessant auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Wie auch immer das Glas hebt dabei.
Du, nach 12 Jahren Podcast gestikuliere ich auch immer noch vor dem Mikro. Das ist halt so.
Mm.
Das hilft beim Denken.
Mm. Ui, lecker. Mm. Mhm. Oh ja.
War wirklich sehr süß.
Yum, mm, yum, yum. Das ist ja... Oh. Ui. Süßliche Malznoten, Honig, dunkle Früchte, schöne Hopfenbittere. Mhm. Aber sehr moderat, im Gegensatz zu anderen norddeutschen Bieren. Mhm. Auch fast wieder ein bisschen traubig. Ja, das ist, bin mir noch nicht sicher, was es ist. Es ist gefällig, aber nicht anbiedernd, finde ich.
Ja, schmeckt auf jeden Fall sehr angenehm. Also total. Diese Süße und diese Runde, ist einfach rund, es funktioniert einfach gut.
Mhm.
Rund und voll.
Ja, rund und voll. Mehr Körper als andere norddeutsche Biere.
Mhm.
Und aber weich auch, finde ich.
Mhm.
Das ist dieses weiche Brauwasser wieder, dieses.
Das merkt man direkt.
Ja, das ist echt krass. Überhaupt nicht hart, überhaupt nicht. Also andere norddeutsche Biere sind viel eckiger so, und was das angeht.
Mhm.
Ist aber kein Nachteil. Hat auch genug Bittere, um noch so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, also um nicht irgendwie unterzugehen, um langweilig zu sein, denn das ist es nicht. Das ist wie die Farbe, ist ein bisschen dunkler alles, ne?
Mhm.
Aber hat auch, finde ich, eine Frische. Nicht unbedingt Zitrus, natürlich nicht, aber ja, sowas apfelsinig-mandariniges, vielleicht eher Mandarine.
Ja, vor allem so eine reife Mandarine dann, ne, wenn es so richtig süß wird, das, ja, das stimmt.
Ich finde, diese Mandarine haben auch alle Einbäcker, die ich kenne. Das ist schon sehr bezeichnend für dieses Bier. Jo, also, ich sag mal, Einbäcker kann Bock, überraschenderweise. Das finde ich schon gut. Was machen wir damit?
Tja, auf jeden Fall sehr lecker, sehr gut gemacht.
Mhm.
Sehr rund und ausgewogen. Passt wahrscheinlich zu so ziemlich allem.
Kann ich mir auch vorstellen, dass so ziemlich allem irgendwie. Ich glaube, das kann man tatsächlich genauso zu Chips verkosten, wie, weiß nicht, ja, zu allem. Oder einfach nur so oder zu irgendwie einem üppigen Mahl oder wie auch immer. Das geht, glaube ich, alles irgendwie.
Tja, ja, also. Also er verdient auf jeden Fall eine sehr gute Bewertung.
Mhm.
Schmeckt klasse. Da ist auch noch irgendwas Schokoladiges, oder?
Ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was es ist da im Nachhall. Ich bin auch ganz aufgeregt schon. Also meine Zunge versucht da mit meinem Hirn zusammen auch irgendwelche Dinge zu eruieren gerade. Der Nachhall ist auch lang, finde ich.
Mhm.
Da ist doch auch in der Nase irgendwas Schokoladiges.
Hm.
Oder kakaoig oder kommt von diesem Rauch auch nicht ganz weg. Vielleicht ist es doch Kakao, Schokolade, Kakao, sowas halt. Ja, Einbäcker macht keine bayerischen Bockbiere, natürlich nicht. Der Weizenbock von Einbäcker, den wir auch noch probieren werden, ist auch kein Weizenbock, wie man ihn aus Bayern kennt. Die machen schon ihr eigenes Ding und sowas finde ich ja alleine schon mal cool. Und dass die da so sehr eigen unterwegs sind. Das kriegt auf jeden Fall 6 von 7 Punkten hier.
Ja, eigentlich kann ich mich da nur anschließen. Das ist zu gut für 5.
Ja, ist gut, ne?
Es ist wirklich lecker. Wirklich gut gemacht. Ja, dann nehmen wir noch die 6. Wunderbar.
Dann haben wir probiert, das wunderbare Einbecker, den Mai-Urbock vom Einbecker Brauhaus, und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und mit was? Mit Recht.
So ist es. Können wir doch zufrieden in die Sendung
hüpfen. So nämlich.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder 2 sehr unterschiedliche Alben für euch in der Sendung. Zuerst hören wir Alessandro Ciccarelli, Theo Jürgensmann und Lorenzo Santoro mit Axiomatic 473 Exploration. Da bekommen wir elektronische Experimentalmusik, irgendwie im weiteren Bereich des Jazz. Und dann hören wir noch Frank Carter and the Rattlesnakes mit Dark Rainbow. Da haben wir dann ein wenig Punkrock. Und ein wenig, sowas ganz anderes. Ich bin immer gespannt, was für Kombinationen wir uns hier ausdenken. Und mit diesen Worten übergebe ich auch direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, und wir kommen zu einem Album, was da heißt Axiomatic 473rd Exploration. Und ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was über die Menschen, die das so gebaut haben. Und zwar ist da zum einen Alessandro Ciccarelli, das ist ein Musiker und Sounddesigner und bildender Künstler aus Italien. Da macht so Sachen zwischen Drone, Soundscape, Dark Ambient, Experimental, Electronic mit Hilfe von digitalen und analogen Synthesizern und anderen elektroakustischen Instrumenten. Dann haben wir den guten Theo Jürgensmann. Das ist ein deutscher Klarinettist, Jazzmusiker und Komponist. Er gehört zur zweiten Generation der europäischen Improvisationsmusiker und war an der Renaissance der Jazzklarinette in den 80er Jahren beteiligt. Er kommt aus Bottrop. Bevor er sich der Klarinette zuwandte, arbeitete er als Chemielaborant und begann erst mit 18 Jahren das Instrument zu spielen. Er ist Autodidakt und nahm privaten Klarinettenunterricht an der Folkwang Hochschule in Essen. Seit den 70er Jahren tritt er in verschiedenen Jazzformationen auf, darunter das Contact Trio und die Jazz-Rock-Formation Out. 1976 gründete er sein erstes eigenes Quartett, das dem Free Bop zugeordnet werden kann. Und 10 Jahre lang, so zwischen 1982 und 1992, konzipierte und moderierte er Jazz-Sendungen für den WDR. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Lorenzo Santoro, ist ein experimenteller Musiker aus Italien, der sich in der elektronischen Improvisation im Jazz bewegt. Seine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und seine eigenen Veröffentlichungen bieten eine breite Palette von Genres. Dieses Album nun ist ein Projekt dieser drei Musiker, die sich hier zusammengefunden haben und aus ganz verschiedenen Ecken eben kommen. Also die anderen beiden ja eher so ein bisschen aus dem elektronischen Bereich und Theo Jürgensmann ja eher so ein bisschen aus, ich sage es jetzt mal, ein bisschen klassischen Jazzbereich. Ja, und eine Sache haben die gemeinsam, die improvisieren, nur eben mit unterschiedlichen Mitteln. Frau Eichler, mal wieder so ein bisschen freie Improvisation.
Das kann man wohl sagen, das ist ganz schön frei.
Ja,
das ist auch nicht immer tonal.
Nee.
Möchte man dazu sagen, muss man dazu sagen. Also es ist definitiv etwas für unsere Hörerinnen und Hörer, die schon gewohnt sind, ihr Ohr mal ganz spitz zu spitzen und sich darauf einzulassen, was die Künstler hier vortragen. Ja, eine Menge Klarinette, tolle Klarinetten und eine Menge Elektronik auf eine völlig für mich unvorbereitete Art und Weise, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind Sounds drauf. Man sollte ja denken, nach 12 Jahren Feuilletöne, dass man irgendwann alles so ein bisschen schon mal gehört hat, vielleicht eventuell. Aber das war ein völliger Fehlschluss. Also ganz besonders die elektronischen Töne von Ciccarelli hier haben mich immer wieder total umgehauen und überrascht. Manchmal, finde ich, sind sie ein Risiko eingegangen, was nicht hundertprozentig sich ausgezahlt hat. Aber das war nur an seltenen Stellen der Fall. Und vielleicht habe ich sie auch einfach nicht verstanden. Das ist ja immer eine Möglichkeit. Aber an den meisten Stellen war ich einfach total positiv überrascht über die Originalität und die Neuartigkeit vieler Sounds. Manchmal auch einfach positiv überrascht, weil es also manche von den Stücken hatten die elektronischen Sounds beinahe schon so eine gewisse Nintendo-Qualität, muss ich das. Ist jetzt eine Banauserei, aber es erinnerte mich so sehr an so hin und wieder an so 8-Bit-Töne. Mhm. Dann aber halt natürlich total anders. Aber ich weiß nicht, ob sie versucht haben, darauf anzuspielen, aber das funktionierte einfach auch mit den Klarinetten, mit der Art und Weise, wie die Klarinetten dann in dem Moment klangen, so gut. Wahnsinnig originell. Ist auf jeden Fall ein Album, was ich noch viele Male hören werden muss, weil ich da mit Sicherheit in dieser Woche noch nicht annähernd durchgestiegen bin. Aber es hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ein extra Sternchen kriegen sie dafür, dass jeder Song mit nur einem Wort, auch wenn ich die Wörter nicht verstehe, ich glaube, es sind einfach Namen,
ja,
benannt ist. Das ist auch eine schöne Abwechslung. Und also ein wirklich hörenswertes Album mit wahnsinnig originellen und trotzdem sehr hörbaren, anspruchsvollen, aber ja, leidenschaftlich warmherzigen Ideen. Ich war wirklich begeistert. Und Klarinetten kann man sich ja sowieso den ganzen Tag anhören. Also
ja,
wirklich, wirklich toll.
Das finde ich auch. Tolles Instrument.
Mhm.
Ja, wir haben es hier mit 6 Tracks zu tun, die eine vielseitige Mischung aus Improvisation, Avantgarde und experimenteller Musik abbilden. Das Album bricht ja zunächst einmal mit den konventionellen Regeln der Klarinettenmusik. Das ist ja für Theo Jürgensmann nichts Neues. Der macht das, seitdem ich ihn das erste Mal gehört habe. Das ist wirklich lange her, dass ich ihn das erste Mal gehört habe. Das ist eigentlich Alltag für ihn. Dieses immer wieder Neues probieren war schon immer sein Credo. Nun, die Musiker bringen nun ihre unterschiedlichen Erfahrungen in dieses Album ein und schaffen so ein klangliches Ganzes, das konsequent und risikobehaftet ist, hast du ja schon gesagt. Und das ist es ja auch genau das, was wir von Improvisationsmusik wollen. Und das ist ja auch das, was Improvisationsmusik ausmacht. Die Musik erkundet nun eben diese verschiedenen Welten von diesen drei Menschen, diesen drei MusikerInnen. Und das geht von verzerrten, außergewöhnlichen Klängen, die den Hörer in eine andere Welt entführen, bis hin zu der klassischen Klarinette, die immer mal wieder durchschimmert und sich Gehör verschafft. Alessandro Sicarelli und Lorenzo Santoro beeindrucken mit atmosphärischen Synthi-Sounds. Hier wird Sampling mit Hilfe von Granularsynthese auseinandergezogen, gestaucht, resampled und wieder von vorn. Was wir dann hören, ist dann eben ein Klangteppich aus Synthis und der Klarinette von Theo Jürgensmann. Und das ist nun mal wieder ein Album, worauf man sich mal wieder einlassen muss. Was nicht heißt, dass es einem dann auch gefällt. Aber versuchen, finde ich, sollte man es. Es gibt heute genügend Möglichkeit, sich Dinge anzuhören, ohne sie direkt kaufen zu müssen. Deswegen sollte man alle Ausreden beiseite legen und zumindest den Versuch starten, in diese Welt einzutauchen, finde ich. Es öffnen sich so viele musikalische Türen und es wäre so schade, wenn die geschlossen bleiben. Das Album ist gut produziert, es lebt von akustischen Bildern, die hier gemalt werden. Es geht auf diesem Album weniger um Kommunikation. Wir hatten das ja in der letzten Sendung. Da ging es ja um die Kommunikation zwischen den einzelnen Musikern. Hier geht es um Atmosphäre und um die dazugehörigen Bilder eben zu schaffen. Die Stücke sind mal 11 Minuten lang, mal 2 Minuten kurz, so ungefähr jedenfalls, etwas über 2 Minuten und circa 11 Minuten. Das Album ist mit seinen 47 Minuten auch nicht zu lang. Und ich glaube, dass dieses Album vielleicht einige Menschen etwas ratlos zurücklässt, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass sie an diesem Album verzweifeln. Denn es ist recht hörbar, auch für ungeübte Ohren. Auch wenn das alles vielleicht auf Anhieb so beim ersten Hören kuddelmuddelig sich anhört. Ich glaube, dieses Album ist zum Beispiel leichter zu hören als das, was wir in der letzten Woche hatten. Klar muss man immer noch offen sein für diese Art von Musik, das ist ja klar. Aber es ist nicht so quietschig und nicht so schreiig in Anführungszeichen wie das ein oder andere, was wir letzte Woche gehört haben. Es ist eher ein bisschen gedämpfter. Also ich würde es probieren, wenn ich an eurer Stelle wäre. Es ist ein bisweilen sogar ein bisschen postrockig, ohne aber auch nur im entferntesten Postrock zu sein. Hier werden eben musikalische Bilder gemalt, genau wie der Postrock das ja auch macht. Also ich finde es toll, ich mag gemalte musikalische Bilder. Und dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen. Und deswegen dürfen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Dieses Album bekommt ein Rent von mir. weil es mich immer wieder überraschen konnte und weil ich es mindestens mal mit auf die Longlist nehmen will für das Album des Jahres.
Oh, das finde ich schön. Für mich rennt das Album auch. Das ist nicht so überraschend wie bei dir vielleicht. Das finde ich schön. Das brings warm feelings to my heart. Das ist schön. Also, wir haben gehört Axiomatic 473rd Exploration von Alessandro Sicarelli, Theo Jürgensmann und Lorenzo Santoro. Und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Rennen von mir.
Damit to something completely different.
Mhm, wie immer bei uns.
Wie immer bei uns. Ich mag es aber auch einfach gerne Monty Python zu
zitieren. Ja, absolut. Sowohl das, als auch, dass es wirklich was anderes ist.
Richtig, richtig. Es passt auch einfach. Willkommen zu Frank Carter and the Rattlesnakes. Das ist eine noch relativ junge englische Punkrock-Band, die 2015 von eben jenem Frank Carter und seinem Gitarrist Dean Richardson gegründet wurde. Sie veröffentlichten ihr Debütalbum auch direkt im Jahr 2015. Es hieß Blossom. Danach gab es Modern Ruin in 2017. Das war ein relativ gefeiertes Album. 2019 folgte dann End of Suffering und nach der Pandemie im Oktober 2021 das Album Sticky. Nun haben wir 2024 und Frank Carter and the Rattlesnakes haben ihr neues Album angekündigt und frisch veröffentlicht. Das heißt Dark Rainbow. Ist also nun das fünfte Studioalbum und wurde von International Death Cult und AWOL veröffentlicht. Wir haben 11 Tracks, wir haben Punkrock, nicht unbedingt die Lieblingsmusikrichtung von Herrn Martinsen.
Ja, wenn man die ersten Songs dieses Albums hört, dann hat man erstmal den Eindruck, oh, hier weiß eine Band ganz genau, was sie will und wie das alles zu sein hat, wie das klingen soll, was hier an Songstrukturen passieren soll, welcher Song auf welchem Song folgen soll, welches Thema behandelt werden soll und so weiter und so fort. Sound- und Songstrukturen gefallen mir, weil sie nicht langweilig sind. Das ist ja fast schon oft jedenfalls in Richtung Indie. Früher war das wohl, wenn ich richtig informiert bin, ich kannte die Band vorher nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe mir sagen lassen, oder ich habe mir es angelesen im Vorbereitung auf diese Sendung, dass es wohl doch eher dreckiger Punkrock war, Hardcore und gerade mal so manchmal Alternative. Heute bei diesem Album scheint man da etwas offener zu sein. Und das, finde ich, war aus meiner Sicht eine ganz hervorragende Idee. Es gibt Balladen auf diesem Album, eines sogar mit Pianobegleitung. Das ist nicht nur hübsch, sondern auch gekonnt. Und es ist in der Mitte des Albums platziert, womit wir bei der Dramaturgie des Albums wären. Die finde ich nämlich auch wirklich gelungen. Ich finde es auch okay produziert, was in diesem Genre nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist nicht zu dick. Trotzdem reicht es auch immer mal wieder fürs Stadion, was so die Musik angeht und den Sound angeht. Ziemlich gute Melodien. Und eine Punkrock-Band mit hübschen Synthes habe ich so oft, ehrlich gesagt, auch noch nicht gehört. Das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich toll. Also man muss ja auch sagen, dass die sich mit diesem Album auch wirklich was trauen, weil sie ja vorher dann doch wahrscheinlich ein bisschen anders unterwegs waren. Ich kenne die Alben vor diesem Album ehrlich gesagt nicht. Ich finde, dieses Album wirkt sehr geschlossen, sehr durchdacht. Hier haben sich Menschen oder die Menschen dieser Band haben sich wirklich Gedanken über das gemacht, was sie wie, wann und warum machen wollen und was wie, wann und warum auf diesem Album zu welchem Zeitpunkt passieren soll. Und das hört man diesem Album einfach an. Und da sind sie bei mir natürlich genau richtig. Das ist ja groß. Wenn Menschen sich musikalisch Mühe geben, dann öffnet sich ja mein Herz und dann bin ich ja sofort dabei. Da kann auch nicht mehr viel schief gehen bei mir. Und so ist das dann auch. Ich finde dieses Album tatsächlich richtig gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Du hast schon gesagt, diese Band wollte genau das hier machen, hat sich Gedanken darüber gemacht, was sie auf dieses Album tut. Mhm. Das war auch mein Eindruck. Und das ist so selten geworden. Ich habe das Gefühl, zu viel moderne Musik basiert einfach auf eine Single nach der nächsten und dann ist es eine Playlist. Ist nett. Und ich meine, so läuft Musik vielleicht heute. Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn ich ein Album höre, was einfach eine eigene Dramaturgie hat, wo sich jemand Gedanken gemacht hat, nicht nur über die einzelnen Songs, was er schon, also sollte man voraussetzen, sondern halt auch einfach über die Abfolge, über die Länge. Und das ist mir ja auch sehr positiv aufgefallen. Die Balladen haben mir auch sehr gut gefallen. Die sind zum Teil auch richtig düster, was ich finde, was auf ein gutes Rockalbum auch einfach gehört. Mhm. Eine schöne Herzschmerzballade.
Ja, ich finde die aber nicht irgendwie schmelzig oder schmalzig oder.
Stimmt, nee, nicht irgendwie groß Pathos oder so. Einfach nur, ja, halt so ein bisschen düster, ne? So ein bisschen, ja. Gut, wir sind bei Laden wahrscheinlich immer, die sind entweder schmalzig oder düster, sonst wäre es keine Ballade. Sie haben ein paar coole Sounds drauf. Mhm. Du hast die Synthes schon erwähnt. Fand ich auch sehr interessant. Es hatte an vielen Stellen so einen kleinen, durchaus noch so einen Alternative-Einschub irgendwie. Und dann wurde es doch wieder ein bisschen funkiger. Mir gefällt die Gesangsstimme von Frank Carter sehr gut. Da konnte ich viel mit anfangen. Und die Melodien, hast du auch schon erwähnt, waren an vielen Stellen total gut. Nicht so typische Ohrwürmer, aber durchaus auch Dinge, die einfach noch eine Weile im Hirn hängen bleiben. Das hat mir gut gefallen. Und an vielen Stellen war es einfach sehr warm. Das hat mir, glaube ich, gefallen, weil das so ein hatte vielleicht auch einfach, war einfach ein Produkt des dieser Musiker, die offensichtlich genau diese Musik jetzt gerade machen wollen. Dass sich das einfach gewollt anhört und geliebt anhört und irgendwie mit Liebe aufgenommen. Das schien mir durch die Tracks hörbar zu sein. Und das ist immer so eine Qualität, die einfach, egal welche Musik man da hört, Jazz, Rock oder Disco-Pop, die einfach alles ein bisschen besser macht. Jo. Sie haben tatsächlich irgendwie was zu sagen oder in diesem Fall was zu spielen gehabt.
Total.
Was sie in die Welt setzen wollten und was wir ihnen gerne aus den Händen nehmen, sozusagen. Ja, was ganz anderes, trotzdem ein gutes Album. Die Songtext fand ich auch eigentlich gar nicht schlecht. Also an vielen Stellen durchaus poetisch, natürlich ein bisschen, also manchmal waren mir ein paar Reime ein bisschen simpel, okay, gehört vielleicht auch einfach ein bisschen zum Punk-Rock dazu. Es wurde nie, hast du ja schon gesagt, es wurde nie irgendwie so schmalzig pathetisch. Es wurde auch nie zu stadionlastig, auch wenn manche Songs durchaus stadionfähig sicherlich sind.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, und sie haben was zu sagen, sie versuchen einem aber auch nicht irgendeine Meinung aufzudrücken oder so, also auch da durchaus ein Pluspunkt für dieses Album. Schön. Ja, es ist im, mal gucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Genau, im Januar 2024 erschienen Dark Rainbow. Das heißt, wir müssen uns auch bewerten. Ja, was machen wir damit? Steht, läuft oder rennt?
Ja, also für mich rennt dieses Album. Ich finde das schön. Ich möchte das gerne noch ein bisschen hören. Ich möchte das noch 2, 3, 5 Mal hören. Deswegen packe ich das jetzt mal bei mir auf die Longlist.
Sehr schön. So geht es mir auch. Auch bei mir ist es auf der Longlist gelandet. Das rennt und will noch weiter gehört werden. Jo. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Schätze zu heben auch. Manchmal habe ich so ein, wir haben häufiger so Alben, wo ich denke, oh, das klingt ja schon gut, aber da könnte man bestimmt noch ein bisschen Zeit investieren, die in der üblichen Vorbereitung nicht so, nicht unbedingt immer über ist. Aber da findet man noch ein paar schöne Punkte in diesem Album. Gut, also wir haben gehört, Frank Carter and the Rattlesnakes mit Dark Rainbow. Und es gab ein Rent von den Martinsen und ein Rent von mir.
Siehst du.
Ach, schon wieder zwei Alben, die es schwerer machen am Ende des Jahres.
Ja, zum Glück sind es in diesem Jahr noch nicht so viele.
Ja, ja, ja. Das, 2024 ist in dieser Hinsicht netter zu uns, aber wenn es natürlich dann weniger nett ist, nicht so hervorragende Musik jede Woche zu hören. Aber nun, macht trotzdem viel Spaß. Dann kommen wir doch zu unserer Philosophie. Ich habe gerade frisch meine Briefwahl zur Europawahl weggeschickt.
Ich auch.
Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht ein paar schlaue Dinge zu dem diesjährigen Wahlkampf zu sagen haben. Könnte auch sich in den einzelnen Sätzen sein. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl dieses Jahr, dass niemand irgendwas zu sagen hat. Außer yay Europa.
Ja, ich habe den Wahlkampf als solches, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht wahrgenommen. Wir haben hier auch noch gar keine großartigen Wahldingsies hier. Wie heißen diese Wahl?
Oh. Plakate?
Ja, also Plakate schon, so hier und da und dort, aber so wie man das hat, wenn Bundestagswahl ist, dass da so, diese, da gibt es doch immer so, naja, wo diese Plakate nebeneinander alle hängen. Wie heißt das denn?
Also diese riesigen, großen Dinger an Kreuzungen und so.
Ja, sowas, meinst du? Ja, das weiß ich gar nicht, ob das immer an Kreuzungen ist, aber es ist so am, weiß ich nicht, bei uns ist es immer so am Bürgersteig irgendwo, gibt es immer so Orte. Da sind dann immer so die größten Parteien nebeneinander alle. Das, ich weiß gar nicht, das, wie viel das bei Europa dann sind. Das werden bei Europa dann vielleicht, keine Ahnung, 10 sein oder so. Und die sind dann so nebeneinander. Kennt ihr sowas nicht?
Wüsste ich nicht, dass wir das hier so oft haben. Nee.
Echt nicht? Das war uns aber bei jeder Wahl eigentlich gewesen. Ja. Und das ist jetzt nicht diesmal so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, das haben wir irgendwie nicht.
Ha, spannend.
Und Plakate wenig. Also irgendwie, keine Ahnung. So richtig will der Wahlkampf hier oben in Flensburg nicht ankommen. Offensichtlich scheinen die Parteien auch nicht so.
Ich habe auch keinen Bock mehr.
Ja, nicht interessiert zu sein an Europa. Die, die Kommunalpolitik machen, machen Kommunalpolitik. Die auf Landesebene sind halt da. Und auf Bundesebene, die machen ihr Ding irgendwie. Und es gibt ja auch nicht unendlich viele PolitikerInnen. Du kannst ja nicht niemand hinschicken. Wenn du niemanden hast, dann brauchst du niemanden hinschicken. Also ich weiß, dass hier die Spitzenkandidatin von Volt war in Flensburg. Mhm. Und das weiß ich. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bekomme vom Wahlkampf als solches hier in Flensburg speziell nicht viel mit, was sehr außergewöhnlich ist. Das ist der ruhigste und unauffälligste Wahlkampf so mit Plakaten auch, den ich in Flensburg je erlebt habe.
Wow, okay.
Ja.
Nicht schlecht. Nee, hier ist, also ich musste schon sehr, Entschuldigung, ich musste schon sehr lachen über die Plakate. Eigentlich hatte ich mich ja auf Tierbabys gefreut, ne? Liebe CDU. Aber die gab es nicht. Stattdessen nur einzelne Worte auf Farbflächen.
Ja, gut.
Schade. Ich dachte, das macht die FDP eher. Die FDP setzt dieses Jahr hier auf Augen.
Aha, Augen.
Nahaufnahmen.
Nahaufnahmen, sehr schön.
Ja, Emotionen. Ne? Also, liebe CDU, ich möchte, dass ihr die Tierbabys wieder zurückbringt. Dann habe ich wenigstens was zu gucken. Stattdessen muss ich hier irgendwie in die Gesichter von irgendwelchen AfD-Heinis gucken.
Hm.
Das ist weniger schön. Und ansonsten ist ja nett, wenn man seine Kandidaten vorstellt. Alles gut. Die möchte ich natürlich vielleicht auch sehen, wer das da so ist. Aber das war doch ein bisschen langweilig. Also nur so ein hellblau und da steht ja drauf Sicherheit. Punkt. Aha, okay.
Was ist mit Sicherheit? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da jemals mehr drauf stand.
Nee, also die CDU hatte oft nur ein Wort, aber dann war da halt zumindest ein nettes Gesicht oder irgendwie halt, ja. Tierbabys waren noch nett. Da stellt sich auch die Frage, wie sollten denn eigentlich schlauerweise Wahlplakate gestaltet sein,
naja, das
damit
Ding,
sie nicht so doof sind?
Das Ding ist ganz einfach, diese Wahlplakate, ich bin mir gar nicht so sicher, was die überhaupt bringen.
Mhm.
Weil Menschen, also diese Wahlplakate sind ja eigentlich fürs, ja, wenn du vorbeigehst oder irgendwie so.
Mhm.
Die sollen ja eigentlich nur die Partei ins Gedächtnis rufen und so einen Slogan irgendwie dir ins Hirn kloppen, was du im besten Falle oder den du im besten Falle bis zu Hause nicht vergisst.
Mhm.
So, und dann guckst du nochmal nach, da war doch diese Partei mit dem Slogan, da gucke ich nochmal genauer nach, ach, das waren die, ach, die sagen auch das, das ist ja schön, dann wähle ich die. So ungefähr. Ich glaube nicht, dass eine Partei davon ausgeht, dass Wahlplakate in der heutigen Zeit irgendeinen Impact haben auf Wahl. Weil ich glaube, das ist wirklich nur A, ins Gedächtnis rufen, es ist Wahl, und B, geht doch bitte wählen, und C, hier, uns gibt's auch, wir sind diesmal auch dabei oder wieder dabei. Mhm. Gerade für die kleinen Parteien, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
Ja.
So. Und wenn du dich dann weiter informieren willst, ja, da gibt's ja wieder zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe von Menschen informiert sich sowieso, wo auch immer, im Internet mit Hilfe von, weiß ich nicht, Wahlprogrammen oder lässt sich die zukommen auf irgendeine Art und Weise, keine Ahnung. Und den anderen ist es wurscht, denen ist es sowieso egal. Die lesen gar nicht mehr als die Slogans und die wollen auch gar nicht mehr lesen, nicht mehr lesen als die Slogans. Und die interessiert auch gar nicht mehr als die Slogans. So. Und die kriegen sie mittlerweile auch im Internet. Eigentlich. Also bin ich mir nicht so sicher, wie sehr die überhaupt noch wahrgenommen werden heutzutage. Ich glaube wirklich, dass es eher so ein in Erinnerung rufen ist.
Ja, gesehen werden, ne, was man schon mal gelesen hat. Was ich sehe, ich glaube, das war auch auf CDU-Plakaten allerdings.
Mhm.
Ich habe welche gesehen mit Gesichtern drauf, wo der Name genauso abgebildet war unten drauf wie auf der Liste. Ah, das war gar nicht hier, das war in Mannheim. Da war also auch Nachname, Vorname und ich glaube Beruf oder was steht auch immer drunter.
Kann sein.
Und dann auch mit so einem Kreis rechts, da habe ich gedacht, das ist doch wieder psychologisch schlau gemacht. Das hat man so schon mal gesehen,
ja.
Wenn man dann eh keine Ahnung hat,
ja, ja.
Und man guckt sich die Liste an, dann macht irgendwas im Gehirn, macht, dass man den Eintrag irgendwie positiver bewertet, weil Dinge, die man oft sieht, man einfach rein durch die Wiedererkennung quasi unterbewusst als irgendwie positiver wird. Deswegen geben die Marken ja auch so viel Geld aus, dass man ihre Logos überall sieht. Völlig egal, was man dann von den Produkten hält. Die Tatsache, dass man sie schon kennt, vermittelt irgendeine Art von Vertrauen. Das war dann doch nicht ganz unschlau. Psychologisch gesehen wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, mehr als oberflächliche Slogans sind mit diesen Wahlplakaten nicht zu machen. Also, also klar kannst du, so wie die Grünen das früher gemacht haben, mit irgendwie diese, das und jenes und welches wollen wir machen, aber es ist zu klein, um das zu lesen, wenn du mit dem Auto vorbeifährst. So nach dem Motto. Es bleibt aber auch, glaube ich, kaum jemand stehen und liest sich die Wahlplakate durch. Das ist halt alles ganz schwierig. Also über den Sinn und Unsinn dieser Wahlplakate könnte man echt nochmal diskutieren. Das ist, aber ich glaube wirklich, dass es wichtig ist für alleine schon, es ist überhaupt Wahl, am so und so vielen bitte wählen gehen.
Stimmt, ne? Achtung, in euren Briefkästen kommt da bald was. Ja. Dafür ist es wirklich wichtig, genau. Das stimmt, geht wählen. Ja, du hast recht. Ich, bei der Linken und was ist das, MLPD, sehe ich es auch oft, dass sie einen großen Slogan haben und dann noch so ein bisschen hinterher erklären, aber ja. Es liest kaum jemand. Und ich glaube, jeder, der nicht sowieso schon den Parteien irgendwie nahe steht, versteht auch viele von den Begriffen gar nicht. Kann ich mir vorstellen. Stimmt. Also gerade bei der MLPD und bei den Linken fällt mir das immer wieder auf, dass da halt auch viele so alte sozialistische Kampfbegriffe, würde ich fast schon sagen, benutzt werden, die sofort klingeln bei den Leuten, die damit zu tun haben oder die irgendwie entweder total dagegen oder total dafür sind.
Ja, klar.
Und alle anderen oder jüngere Leute, die das leider vielleicht nicht mehr in der Schule irgendwas davon gelernt haben, die gehen dran vorbei und denen sagt das gar nichts. Also da könnte auch, keine Ahnung, auf Arabisch was draufstehen.
Wahrscheinlich, ja.
Tja. Aber das ist nur meine völlig unbegründete Meinung, mein Eindruck. Ich finde, die könnten alle mal ein bisschen unterhaltsamer sein. Die Partei dieses Jahr habe ich noch gar nicht gesehen.
Ich glaube, da steht drauf, fickt euch doch alle.
Sehr schön. Das erinnert mich an mein...
Ja.
Also was war denn die letzte Wahl? War das schon Bundestag? Ja, der beinahe die Partei gewählt, einfach nur, weil sie die geilsten Wahlplakate hatte. Da hat das noch funktioniert, anscheinend zumindest für mich. Genau. Ich erinnere mich, das war echt eine coole Sache. Da haben sie passend zu den anderen Wahlplakaten quasi so Reaktionsplakate gemacht.
Aha.
Also keine Ahnung, da stand von der CDU dann irgendein Sebastian so und so und da drunter oder da drüber hing dann von der Partei ein Plakat, wir haben auch einen Sebastian, Ausrufezeichen. Okay, alles klar. Das war herrlich, das war einfach nur herrlich, ja. Sowas, das macht dann halt auch, ich glaube, das ist eine Art und Weise, wie man zumindest die völlig Unentschlossenen oder die sogar Nicht-Wähler auch gewinnt, die sich eigentlich nicht interessieren, aber die müssen dann lachen und dann, keine Ahnung, wenn der Brief flattert, denken sich vielleicht, nee, das war eine coole Aktion oder so.
Ja, kann sein.
Ich meine, so sollte man eigentlich nicht wählen, aber wenn man die Protestwähler von der AfD wegholen kann, ist auch schon mal was gewonnen.
Total. Das Problem ist, die Menschen mögen einfache Lösungen und Wahlplakate bieten das natürlich. Ich hoffe, die Menschen beschäftigen sich mit den Wahlplakaten und zwar so, dass sie wissen, was die Parteien wirklich wollen und was dahinter steckt. So.
Das wäre schön. An der Stelle natürlich nochmal Werbung für den Wahlomat.
Zum Beispiel, ja.
Googelt Wahlomat, also einen besseren Einstiegspunkt, der trotzdem differenziert ist und wo man muss den ja noch nicht mal machen, sondern einfach die Infos schon, die da drumherum stehen, sind ja schon Gold wert.
Ja, genau.
Um zu wissen, was wollen die Parteien eigentlich wirklich oder vor allem, das sollte ja jeden interessieren, wie würde sich deren Politik auf mich auswirken?
Genau. Ich hätte mir insgesamt überhaupt mal mehr Wahlkampf gewünscht. Aber vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich sehe auch im Internet nicht so viel, also ich nehme das gar nicht so richtig wahr eigentlich. Vielleicht auch, weil ich mich relativ schnell entschieden habe diesmal. Nach intensiver Recherche habe ich mich ja dann doch relativ schnell entschieden, was ich wählen möchte. So, und dann ist klar, wenn du gewählt hast, dann interessiert sich natürlich auch nur noch das Ergebnis eigentlich, ne? Dann ist ja sehr logisch.
Geht mir auch so. Ich habe jetzt noch nicht mal mehr im Kopf, wann die Wahl eigentlich ist.
Anfang Juni, ich glaube.
Oh, das dauert ja noch. Ja,
YouTube. Naja, egal. Auf jeden Fall im Juni. Es sind immer die besten Tage für mich. Ich liebe diese ganzen Hochrechnungen und all diesen ganzen Kram. Es ist wunderbar. Ja. Es ist fantastisch.
Das wird spannend.
Das ist toll.
Auf jeden
Fall. Richtig toll. Ja. Ansonsten können wir ankündigen, dass es in diesem Jahr noch auch mal um Fußball gehen wird. Ein bisschen mehr sogar. Wir senden wie immer im Sommer durch. Und wir werden uns um die EM kümmern und um die Olympischen Spiele. Und zwar vorzugsweise um die Olympischen Spiele der Frauenmannschaft. Der DFB-Auswahl. Also zweimal Fußball, einmal Männer, einmal Frauen. Mal gucken, wer da besser abschneidet. Ich habe da so eine Idee. Mal gucken. Oder auch nicht, kann auch ganz anders kommen. Damit werden wir uns auf jeden Fall beschäftigen. Wir werden Gäste haben. Wir werden Gästinnen haben. Das kann man schon mal sagen. So viel steht schon mal fest. Das wird auf jeden Fall ein schöner Sommer werden. Und dennoch, Sommer hin, Sommer her, EM hin, Olympische Spiele her, haben wir das nächste Mal Themen. Oh, halt. Mhm. Wir haben Feedback bekommen.
Oh, ja.
Und zwar haben wir Feedback bekommen für dich. Haben wir nämlich Feedback bekommen. Mhm. Du warst ja krank.
Ja.
Und da hat T.W., der auch genannt THP Maso unter, hier, unterstrich Lupo, mhm, gute Besserung an Frau Eichler. Ich hoffe, sie wird so geschrieben, also hat dich richtig geschrieben. Ach ja, und liebe flauschige Grüße.
Dankeschön, ja. Das ist ja lieb.
Ja.
Hat funktioniert. Ich bin wieder gesund
so,
geworden.
Siehst du, unsere Hörer machen alle gesund. Achso, und es gibt eine kleine Änderung. Verkostung kommt wieder ans Ende der Sendung.
Das machen wir so. Das ist auch gut, wenn wir direkt in die Sendung starten und dann später mit dem Bier weitermachen.
So ist es. So machen wir das zukünftig. Dennoch, nichtsdestotrotz gibt es nächstes Mal Themen.
So ist das, genau. Ja. Und wenn man seine Notizen vor sich hätte, könnte man die direkt vorlesen.
Ich habe dir jetzt 92 Gelegenheiten gegeben. Also
es, mich das abzulenken,
muss ich
richtig.
Denn erst wieder schimpfen. Es ist nicht zu fassen.
Bier verschütten, Notizen vertüddeln, kann ich alles gut. Also nächste Woche haben wir natürlich Themen für euch dabei. Wir hören Dexter Gordon mit der North Sea Jazz Concert Series live 1979.
Oh ja. Oh ja.
Sehr schön. Ich sehe viele Wörter, die ich gerne höre. North Sea Jazz Concert. Okay.
Das ist schön.
Ne? Dann haben wir noch The Black Keys mit Ohio Players. Und zu guter Letzt hört ihr auch noch, wie wir ein Schlossbräu-Original verkosten, zumindest wenn ihr uns im Internet hört.
So machen wir das. Ihr hingegen, ihr liked uns und besternt uns und teilt uns überall, wo ihr könnt. Ob nun bei Instagram oder sonst wo, wo wir überall zugegen sind. Ihr wisst ja, wo wir überall zugegen sind. Das steht ja auch alles in den Shownotes. Mhm. Ihr kleidet euch gefälligst mit Feuilletöne-Sachen ein und trinkt Kaffee aus Feuilletöne-Tassen. So ähnlich jedenfalls. Wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.